Deutschlandfunk, Kultur heute.
Oper, Theater, Musikgeschichte, Kulturpolitik, Architektur, das bieten wir in der nächsten halben Stunde. Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Es ist ein altes Märchen, das Béla Bartók vor über 100 Jahren vertont hat. Herzog Blaubarts Burg. Alle früheren Frauen von Herzog Blaubart sind verschwunden und dennoch folgt ihm erneut eine junge Frau auf seine Burg. Der frauenmordende Burgherr Blaubart spricht Verbote aus, hat Geheimnisse, wird am Ende aber doch überlistet. An der Bayerischen Staatsoper in München ist das inszeniert worden. Eine spektakuläre Neudeutung wurde da angekündigt und versprochen. Regisseurin Katie Mitchell hat sich auf Judith konzentriert, die dem Abend auch den Titel gibt. Oksana Liniew dirigiert das Bayerische Staatsorchester. Béla Bartóks einzige Oper Blaubart, gerade mal eine Stunde lang, wird gern mit anderen Stücken im Programm der Moderne gekoppelt. Für die Bayerische Staatsoper ist Bartóks Konzert für Orchester quasi als Ouvertüre dazugekommen. Jörn Florian Fuchs habe ich gefragt, welche Funktion hat das? Macht das Sinn? Was wird denn da inszeniert in dieser langen symphonischen Ouvertüre?
Ja, dieses Konzert für Orchester, das war ja das letzte Stück, entstanden kurz vor Bartóks Tod. Und der Blaubart ist ja eher ein frühes Stück von ihm. Die liegen zeitlich sehr auseinander, haben aber klangliche Verbindungen, was die Düsterkeit an einzelnen Passagen etwa betrifft. Und die Katie Mitchell hat das genommen, das Konzert für Orchester, gleichsam als eine sehr, sehr, sehr lange Ouvertüre. Das geht 35 Minuten. Dazu wird ein Film gezeigt. Das, was Mitchell immer macht und wofür sie steht, ist ja eine filmische Ästhetik, sondern auch Film als wirkliches Mittel auf der Theater- und Opernbühne. Und hier sehen wir also einen veritablen Thriller. Es gibt eine Ermittlerin, die einen Frauenmörder jagt. Auch mit viel Internetrecherche ist das verbunden. Und das erleben wir, wobei es noch darum geht, dass es ein Escort-Service ist, den wir kennenlernen. Senior Queens, also die etwas älteren Hetären, Kurtisanen, werden uns da vorgeführt. Und eine ist dann auch die Ermittlerin. Sie schlüpft nämlich in die Rolle so einer Senior Queen. Und dann beginnt die Oper, indem sie dann Blaubart begegnet und in seine Burg, in sein Büro, in seine katakombenhafte Welt einsteigt.
Bartóks Blaubart legt Videoprojektion nahe. Das Traumhafte dieses Märchens legt das nahe. Viele haben das schon gemacht. Nicht um die Bühne zu erschlagen, sondern die allmähliche Entfaltung in Traumbildern, Sequenzen zu illustrieren. Sie haben es erwähnt, Katie Mitchell ist dafür auch bekannt. Zeigt sie wirklich einen Thriller oder zeigt sie es aus der Perspektive der Frau Judith? Klären Sie uns auf, denn da sind ja auch schauerliche Lichtströme, wenn die Türen aufgehen in Rot und Blau. Also das schreit geradezu nach filmischer Illustration. Ne?
Das Interessante ist, dass wir eben erst den langen Film haben und dann haben wir eine filmische Inszenierungsweise, aber ganz ohne Videos und auch ohne große Lichteffekte. Die verschiedenen Räume, die hinter den Türen sich verbergen von Blaubart, die kommen langsam oder sie schweben langsam vorbei, die Figuren bewegen sich da hindurch und es gibt dann auf der einen Seite ganz konkret eben Murder, Crime, Mystery, Whodunit auch die Frage, wobei die Frage haben wir ja natürlich längst geklärt, dass es eben Blaubart ist, der die ganzen weiblichen Leichen sind es hier nicht, am Schluss sind es nämlich noch drei lebende Frauen zumindest, die da auftauchen, die also gefangen hält, das wird eins zu eins so erzählt wie ein Tatort, auf der anderen Seite gibt es eine gewisse Abstraktion da drin, weil nämlich die Waffenkammer so ist, dass es nur ein paar Waffen hinter Glas gibt und der Tresor, all das ist sozusagen sehr fein inszeniert, hinter dem, in dem dann die Schätze sind. Das wird also nicht überladen gemacht, was eigentlich zur Musik passt, sondern da kommt eine gewisse kühle Abstraktion hinein, sodass man auf den Punkt gebracht sagen muss, das ist schon sehr, sehr interessant und einfach spannend anzuschauen, aber es geht nicht nur im Thriller auf. Es gibt noch eine gewisse Ebene dazu, auch noch, weil eben diese Beziehung, da kommt es auch zu einem heftigen Kuss zwischen den Protagonisten, sehr, sehr gut ausgeleuchtet wird, dann buchstäblich. Am Schluss endet das Ganze sehr tragisch, denn die Ermittlerin erschießt Blaubart, braucht immerhin zwei Schüsse und das Ganze geht für ihn also sehr schlecht aus.
Bartóks Musik von 1911 ist, ich sage es mal ganz ungeschützt, ganz großartige Musik. Das geben auch viele Dirigenten zu. Gesungen haben Nina Stemme, wenn ich das richtig erinnere, die schon mal eine Isolde in Bayreuth gesungen hat. Partien also prominent besetzt. Wie gelingt das?
Das ist exzellent. Das sind ja zwei Darsteller bei dieser Oper, die wirklich darstellen müssen, diese ganzen inneren Dramen auch rüberbringen müssen. Jon Lundgren und Nina Stemme, die haben das fantastisch gemacht. Das ist ein kleiner Höreindruck.
Wir sind eine sebben ulvate choriostod.
Und da hören wir dann auch schon einen Klangrausch, den eben Oksana Lüniw mit dem Bayerischen Staatsorchester ganz fantastisch umgesetzt hat. Sie ist eine Assistentin gewesen von Kirill Petrenko und ein bisschen analytisch ist der Zugang, was das Konzert für Orchester betrifft, auch. Aber das ist kein Einwand, das passt zu dieser Ästhetik von Mitchell wirklich perfekt. Also dieser Abend an der Bayerischen Staatsoper ist wirklich eine ganz runde und gelungene Sache.
Sagt Jörn Florian Fuchs über dieses Werk. Kultur als besseres Reich des Über, des Gegenpolitischen, dafür ist vielleicht auch Richard Strauss ein gutes Beispiel. Der große spätromantische Komponist soll nach Kriegsende 1945 in Garmisch-Partenkirchen, wo er lebt, von amerikanischen GIs verhaftet und befragt werden. Unter anderem, weil er bis 1935 erster Präsident der Reichsmusikkammer war. Sein Erstaunen ist so groß, dass er nur rasch antwortet, you cannot imprison me, I'm the composer of the Rosenkavalier. Mich können Sie doch nicht verhaften. Ich bin doch der Komponist des Rosenkavalier. Der Komponist Strauss ist jetzt im Internet für alle verfügbar. Die Landesbibliothek in Dresden stellte ihre digitale Strauss-Kollektion, so muss man es wohl nennen, mit eigenen und bei der Staatskapelle Dresden aufbewahrten Quellen zu Leben und Werk des Musikers online. Als Dirigent und Komponist hat er nicht nur den Spielplan der Berliner Lindenoper dominiert, sein Name ist vor allem eben auch mit Dresden verbunden, wo er 1905 die Salome, 1909 die Elektra und eben auch den Rosenkavalier uraufführte. Barbara Wiermann ist die Leiterin der Musikabteilung der Sächsischen Landesbibliothek, der Staats- und Universitätsbibliothek in Dresden. Sie habe ich gefragt, warum ist der Ablauf der 70-Jahre-Frist für Sie so wichtig? Was können Sie jetzt, was vorher nicht ging?
Also es ist so, dass Richard Strauss ja im September 1949 gestorben ist. Das ist jetzt 2019, genau 70 Jahre her. Und das geltende Urheberrecht sagt eben, dass im nächstfolgenden 1. Januar die Werke dann urheberrechtsfrei sind. Das heißt, für uns besteht dann die Möglichkeit, die Straussianer, die wir bei uns in der Kollektion haben, zu digitalisieren, digital zugänglich zu machen und so, dass die ganze Welt sie nachnutzen kann, sehen kann, damit machen kann, was sie will.
Was ist jenseits des Schaffens von Digitalisaten damit verbunden? Welcher künstlerische, editorische, philologische Ertrag verbinden Sie damit?
Wenn Werke urheberrechtsfrei sind, gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten damit. Das eine ist sozusagen, sie erstmal sichtbar zu machen, die Werke. Das zweite ist, dass man sie weiterverwenden kann. Es gibt natürlich künstlerisch neue Möglichkeiten. Also man kann die Werke jetzt bearbeiten. An der Semperoper besteht immer wieder das Interesse, zum Beispiel auch Strauss-Werke zu vertanzen. Das brauchte vorher immer die Genehmigung der Rechteinhaber. Das ist jetzt nicht mehr nötig. Genauso gut kann man sich aber auch vorstellen, dass die Popmusik sich jetzt mit Strauss beschäftigt. Also auch solche Sachen sind denkbar. Hinzu kommt natürlich, wenn man jetzt die Perspektive der Musikverleger anschaut, es ist jetzt möglich, neue Strauss-Editionen vorzulegen, ohne vorher die Rechteinhaber fragen zu müssen. Also auch da in dem Bereich kann man damit rechnen, dass es eben neue Impulse gibt. Ebenso bei Strauss-Einspielungen.
Inwieweit profitieren denn jetzt Künstler, Regisseure von der digitalen Sammlung, die sich mit einem Werk beschäftigen wollen?
Naja, man kommt den Quellen deutlich, deutlich näher. Ja, sonst ist es ja wirklich ein Privileg, dass man dort in eine Bibliothek geht, um Quellen anzuschauen. Jetzt ist es so, dass es jeder kann. Wenn wir jetzt das Beispiel unserer digitalen Strauss-Kollektion nehmen, auf der einen Seite haben wir Skizzenmaterial drin, also Skizzen, die den Entstehungsprozess zeigen. Da kommt man eben ganz nah an den Komponisten ran. Womit hat er gerungen? Was hat er versucht? Was hat nicht funktioniert? Welche anderen Wege hat er eingeschlagen? Das andere ist, dass wir ja auch aus die Uraufführungsmaterialien digitalisiert haben, die heute in der Semperoper noch aufbewahrt werden. Da haben wir uns sozusagen als Partnerorganisation drum gekümmert, dass diese Dinge digitalisiert werden. Und diese Ur- und Erstaufführungsmaterialien zeigen auch die unterschiedlichen Interpretationsschichten des Werkes über die Jahre und Jahrzehnte. Und Strauss war ja immer wieder in Dresden und hat eben auch mehrere Aufführungen begleitet. Im Rosenkavalier sind es eben drei verschiedene Aufführungen. Und dann kann man genau sehen, welche Änderungen hat er auch vorgenommen. Ja, was wurde über die Jahrzehnte nochmal geändert? Zum Teil aufgrund von Umbesetzungen, zum Teil eben auch, weil sich seine Einstellung geändert hat.
Zu Berlin, ich habe es eingangs schon erwähnt, hat er eine ganz besondere Beziehung gehabt, aber zu Dresden eben auch, weil da sehr viele Werke uraufgeführt worden sind. Wir haben die Salome, die Elektra erwähnt, Rosenkavalier haben Sie gerade erwähnt. Gab es auch sowas wie eine besondere private Beziehung von Strauss zu Dresden?
Naja, also er hat mit der Zeit, hat er wirklich eine enge Beziehung zu den Dirigenten hier vor Ort aufgebaut. Also zu denen, das wechselte ja, Ernst von Schuch war eine besonders enge Beziehung. Also die waren einfach künstlerisch auf derselben Wellenlänge, muss man sagen. Dann kannte er natürlich hier die Instrumentalisten sehr gut und wusste genau, was er von denen fordern konnte. Und gleiches gilt natürlich auch für die Sängerinnen und Sänger.
Ich habe eine MP3-CD mit vielen Aufnahmen von Richard Strauss, die er selber dirigiert hat, die quasi, wenn man sie hört, die Patina der Uraufführungszeit wiedergeben. Welche Tonaufnahmen können Sie bieten?
Also insgesamt haben wir 320 historische Tonaufnahmen online gestellt, eben auch ganz früher darunter. Hervorheben möchte ich einfach mal eine Aufnahme mit Auszügen aus dem Rosenkavalier mit der Uraufführungsbesetzung. Also da ist die Uraufführungsbesetzung nach Berlin gereist, um dort einzuspielen. Und da wird es ganz greifbar, was die Dresdner Straußpflege in dieser Zeit war.
Das sagt Barbara Wiermann. Sie ist die Leiterin der Musikabteilung der Sächsischen Landes-, Staats- und Universitätsbibliothek zu einem digitalisierten Richard Strauss. In der Verfilmung von Marlin Haushofers Roman Die Wand, und damit kommen wir zur Sprechbühne aus dem Jahr 2012, da spielte Martina Geddeck die Städterin, die mit Verwandten ein Wochenende in deren Jagdhütte verbringen möchte. Dann mutterseelenallein auf der Alm zurückbleiben muss und urplötzlich ist sie durch eine gläserne Wand vom Dorf und allen Menschen abgeschnitten. Dahinter alles leblos. Der Erzählerin bleibt nur ein Hund, eine Kuh und eine Katze, mit denen sie ums Überleben kämpft. Am Deutschen Theater Berlin wird mit der Schauspielerin Sophie Reuss daraus ein Bühnensolo. Regisseur Clemens Schönborn hat dem Abend deshalb auch den stark personalisierten Titel gegeben: Sophie Reuss fährt gegen die Wand im Deutschen Theater. Eine Einsamkeitsstudie wie damals mit Martina Geddeck würde das wohl bestimmt nicht werden. Hören wir Barbara Behrendt über ein solistisches Gedankenexperiment, mehr absurd, humorig, abseitig als realistisch.
Von oben schwebt ein gigantisches Stück Erdbeertorte aus Schaumstoff auf die Bühne. Ein Tortengebirge mit Schlag, das Sophie Reuss mit Rucksack und Gewehr erklimmt. Später dann durchschwimmt sie es und knabbert daran wie Gretel am Hexenhaus. Ein imaginiertes Schlaraffenland, nach dem sich die Vereinsamte im Wald sehnt.
Lange Zeit haben mich Vorstellungen vom reichlichen und guten Essen verfolgt. Bis in den Traum hinein. Brot. Oh mein Gott. Schwarzes Brot ist zu einer unvorstellbaren Köstlichkeit für mich geworden. Und ich kann nicht vergessen, wie Eiskaffee und Schokolade geschmeckt habe ich ganz nicht.
Ein wunderbar absurdes Bild, wie Sophie Reuss als Erzählerin oben auf der Sahneschnitte liegt, eine halbe Erdbeere als Kissen unterm Kopf, über die Natur sinnierend. Doch was hat das noch mit Haushofers Roman zu tun, der dem Abend zugrunde liegen soll? Auf der Erzählebene ist wenig übrig geblieben. Die Bühnenfassung hat gerade einmal 20 Seiten, der Roman knapp 300. Clemens Schönborn inszeniert ein 70-minütiges kindliches Gedankenspiel. Was, wenn die Katastrophe eintreten würde? Sophie Reuss schreibt nicht einsam in der Hütte ihre Erlebnisse auf, um nicht den Verstand zu verlieren wie in der Vorlage. Psychologischer Realismus geht der Inszenierung völlig ab. Sie sitzt auf einem Sessel an einem Wiener Kaffeehaustischchen, mondän gekleidet in Rock und High Heels, Teetasse und Aschenbecher vor sich und den Roman, aus dem sie zitiert. Ausschnitte nur, kleine Aperçus. Mehr und mehr gleitet sie in die Vorstellung, abseits der Zivilisation zu leben. Schwelgerisch, mit heiterer Ironie, ein verspieltes Märchen. Sie legt sich quer übers Sofa, lässt sich von der Bühne im Kreis drehen und schwärmt mit ihrer unnachahmlich kecken, derben, charmanten Art von der Stille in der Natur, während der chillige Jazz spielt.
Ich schlief so gut. Endlich. Ich schlief wie eine Ratte. Oh mein Gott, was hatte ich schlecht geschlafen?
Schönborn wirft kleine philosophische Schlaglichter übers Schlafen, das Jagen, Verzicht, Tod, ihre Kinder, Weihnachten. Am Ende resümiert sie:
Von vielen Dingen wusste ich wenig. Von vielen gar nicht. Und
insgesamt herrschte in meinem Kopf immer eine schreckliche Unordnung. Aber eines möchte ich dieser Frau, die ich einmal gewesen bin, zugute halten. Sie spürte immer ein dumpfes Unbehagen und wusste ganz genau, dass das alles viel zu wenig ist.
Um diese neue Identitätsfindung abseits gesellschaftlicher Dogmen kreist auch der Roman. Nur ist er von elementarer Einsamkeit, während auf der Bühne ein fröhliches Was-wäre-wenn-Spiel im Gange ist. Die Inszenierung verhält sich zum Roman wie Dur zu Moll, wie Spiel zu Ernst. Wenn man sich von der Vorlage lösen kann, ist das ein charmanter, unterhaltsamer kleiner Abend mit einer spiellüsternen Sophie Reuss. Mit Schönborn verbindet sie eine lange, künstlerische und private Beziehung. Szenische Lesungen und Liederabende haben sie gemeinsam entwickelt und auch hier singt Reuss wohligen Austropop von Wolfgang Ambros in herrlichem Wiener Schmäh und mit Zigarette im Mund. Großen Fragen drohen bei diesem Reuss-Solo zwar manches Mal unterzugehen, doch man verlässt das Theater beschwingt und erwärmt und dem philosophischen Gedankenspiel noch nachhängend.
Barbara Behrendt berichtete aus dem Deutschen Theater in Berlin. Seit Mitte Januar, da hat Russland eine neue Kulturministerin. Und die wurde im Vorfeld schon dadurch bekannt, dass sie zugab, von Musik, Theater und Museen nicht gar so viel zu halten. Es mag überraschen, passt aber ins Bild russischer Staatsführung, die in Künstlern meistens nur regimekritische Störenfriede sieht und möglichst patriotisch staatstragende Kultur wünscht. Tilko Gries, unseren Moskauer Korrespondenten des Deutschlandradios, habe ich gefragt, wer ist Olga Ljubimova, was zeichnet sie aus?
Olga Ljubimova war in der Kulturszene so insgesamt eigentlich keine besonders bekannte Person. Sie zählt sicherlich auch zu der Kategorie Technokratin, die aber zugleich einen biografischen Weg hineingenommen hat in die Kultur, der schon über mehrere Jahre angehalten hat. Sie hat sich einen Namen gemacht unter liberalen Kulturschaffenden in Moskau in den vergangenen Jahren, als eine Frau, die maßgeblich dafür verantwortlich war, einen Film zu entfernen aus den russischen Kinos, der hieß Der Tod Stalins. Da wurden Witze gemacht über den früheren Sowjetdiktator. Der ist in einem Moskauer Kino wenige Male gezeigt worden und dann im ganzen Land nicht mehr. Und sie war mitverantwortlich dafür. Im Parlament liegt noch ein Vorschlag von ihr aus ihrer Zeit jetzt als Referentin, sozusagen Abteilungsleiterin im Kulturministerium, den Anteil ausländischer Filme in den russischen Kinos auf ein Drittel zu begrenzen. Was will ich damit sagen? Sie ist jemand, die eine sehr, sehr konservativ-reaktionäre Kulturlinie verfochten hat und wohl auch weiter verfechten wird.
Russlands Präsident Putin hat nach seiner Rückkehr aus der Interimspräsidentschaft der Intelligenz den Kulturschaffenden offenbar nicht vergessen, dass sie gegen ihn kritisiert haben. Worauf ich hinaus will, hat diese Personalie System, setzt sie eine gewisse Kontinuität der Kampfansage an die Kulturschaffenden fort?
Ja, und der Kampf ist auch längst gewonnen, bis auf Weiteres jedenfalls. Im wesentlichen Anteil daran hat eben Ljubimovas Vorgänger mitgehabt, Wladimir Medinsky, der die vergangenen 8 Jahre als ein Getreuer Putins das Amt des Kulturministers bekleidet hat. Der ist nun ausgeschieden aus diesem Amt, ist aber sozusagen die Treppe mindestens parallel weitergefallen. Er ist jetzt Kulturberater des Präsidenten, also weiter im Amtsgeflecht. Die staatliche russische Kulturpolitik, sie zeichnet sich aus durch sehr ausgewählten Zugriff auf bestimmte Heldenepen der russischen, der zaristischen, auch der sowjetischen Geschichte. Das ist historisch nicht besonders konsistent und auch nicht wissenschaftlich, aber es zeichnet das aus, was Medinsky in seinen 8 Jahren vorgezeichnet hat und wovon ich ausgehe, was nun Ljubimova ebenso weiterführen wird.
Stimmt, was kolportiert wird, dass sie sich eher dadurch auszeichnet, was sie alles nicht mit Kunst und Kultur in Verbindung bringt. Also wenn sie in London ist oder in Paris, dann geht sie nicht in den Louvre oder in die National Gallery, weil ihr das nichts sagt. Also sprich Kunst, Feindlichkeit und Ignoranz als Voraussetzung für ein Amt, ein Regierungsamt?
Wahrscheinlich auch. Ich glaube, da gilt das, was ich anfangs sagte. Sie ist eben eine Technokratin. Minister werden sie in Russland nicht für ihre Freigeistigkeit und die Freidenkerei, die sie in den vergangenen Jahren irgendwo dokumentiert haben, sondern sie werden es im Wesentlichen, indem sie unter Beweis gestellt haben, dass sie Ukase, also Befehle von oben, die aus dem Kreml kommen, die dort formuliert werden. Das muss gar nicht alles schriftlich niedergelegt sein. Es gibt auch andere subtile Formen der Machtausübung, dass sie das ausführen können und dass sie da nicht von der Linie abweichen, dass sie linientreu bleiben. Und das hat Lyubimova unter Beweis gestellt. Deswegen, denke ich, ist sie Ministerin geworden.
Und mit Entspannungspolitik oder Annäherung oder Kultur als informeller Botschafter zwischen Nationen, damit ist wohl kaum zu rechnen, oder?
Mit ihr ist es sicher nicht leicht, wird es nicht leicht werden, so wie es bisher auch nicht. Ich sehe das ja, ich sehe ja Kulturschaffende, die kommen etwa aus Deutschland, kommen in Moskau an und versuchen, diese Kontakte zu knüpfen und finden aber kaum Berührungs- und Anknüpfungspunkte auf den offiziellen Ebenen. Darunter geht es aber schon. Es gibt ja, wir leben ja in einem autoritären Staat, in keiner vollumfänglichen Diktatur. Und in einem autoritären Staat gibt es natürlich Inseln. Inseln, bei der man nicht genau weiß, wenn man darauf steht, auf dieser Insel und dort Kultur macht, wo endet die Insel und wo fängt sie an oder wo bin ich noch sicher? Das ist Kennzeichen dieses Systems. Aber diese Inseln gibt es, sie gibt es in den großen Städten, manchmal auch etwas abseits der großen Städte. Das sind die Anknüpfungspunkte für Europäer, für Liberale, die es ja durchaus gibt.
Sagt Tilko Gries über Russlands neue Kulturministerin. Beim Deutschen Architekturmuseumspreis, da haben sich 26 Architekturbüros mit in Deutschland gebauten Projekten beworben. 5 Finalisten haben es in die Ausstellung geschafft. Wie reagiert man auf den Wandel der Anforderungen an Räume durch Menschen und ihre Nutzung, indem man sie mit einplant etwa? Und darüber berichtet Rudolf Schmitz.
It's a very complex program in a way, which we needed to find identity for.
David Chipperfield brachte die Sache auf den Punkt. Ein hartes Stück Arbeit, Identität zu schaffen für ein Bauwerk, das sich so vielen unterschiedlichen Anforderungen gegenübersah.
Die James-Simon-Galerie in Berlin hat von David Chipperfield Architekten hat den DRM-Preis 2020 gewonnen, weil sie schlussendlich ein Stück Stadt geschaffen hat, das vorher nicht da war. Sie hat also Placemaking betrieben, auf eine sehr interessante Weise. Und wie David Chipperfield vorhin ausführte, ging es nicht darum, ein eigenständiges, neues Museum zu errichten, sondern ein dienendes Stück Infrastruktur, was viele andere Aufgaben erledigt hat, aber die nicht zeigt. Und es ist einer der schönsten öffentlichen Plätze, die es in Deutschland gibt.
Peter Katschola-Schmal, Direktor des Frankfurter Architekturmuseums, ist begeistert von diesem Stück Öffentlichkeit, das Berlin hinzugewonnen hat. Die Pfeilerhalle, die Freitreppe, die Terrasse mit Café und Restaurant, die für alle Besucher zugänglich ist.
Das Wichtigste ist offensichtlich der öffentliche Raum und die Verschränkung der Flächen und Plätze, die Verbindungen mit Architekturelementen, die, wie Chipperfield es ausführte, geborgt sind von den Vorgängern aus dem 19. Jahrhundert, aber doch in unsere heutige Zeit transformiert sind und nicht eigenständige neue Kreationen, sondern Anleihen an die Vergangenheit, aber auf heutige Weise umgesetzt.
David Chipperfield, eigens angereist, steht vor dem perfekt gestalteten Holzmodell der Museumsinsel und sinniert darüber, welche ungeheure Aufgabe heute den Museen zugemutet wird.
Because we know that museums have an increased responsibility to provide social infrastructure.
Für die soziale Infrastruktur also sollen sie sorgen. Und da kommt auf die Architekten eine ganz neue Anforderung zu. Sie müssen sich vor allem mit den Bedürfnissen einer Bürgergesellschaft auseinandersetzen.
It's not so easy anymore. Politicians are more nervous about it. The citizen has more rights, and quite correctly. And I think especially because too many people feel isolated in their urban environment, therefore they feel stronger about it.
Architekten, so David Chipperfield, müssen es endlich lernen, ihre Projekte, die Baulogik, den Zweck, die Ästhetik ihrer Bauten zu kommunizieren. Wenn es denn ein dominierendes Thema in dieser Ausstellung mit insgesamt 26 realisierten Bauten gibt, dann ist es das der Nachhaltigkeit. Einer der Finalisten aus dem Frankfurter Raum, NKBAK-Architekten, hat die Friedhofsmauer eines Kirchplatzes genutzt, um einen Neubau mit Klinkerfassade anzufügen. Ein heftiger Kampf mit den Denkmalschützern ging dieser gelungenen Verschränkung von Alt und Neu voraus. Ansonsten glänzt Frankfurt, wie viele andere Großstädte, eher mit dem Abriss von ganzen Baukomplexen.
Dieses Abreißen nach 20 Jahren und Neubauen ist eine große Verschwendung von Energie, von Material, von menschlicher Arbeit. Das müsste eigentlich in Zukunft sehr viel strikter gehandhabt werden. Wir müssen mehr weiterverwenden. Und das ist eine ganz neue Betrachtungsweise von Architektur. Und da müssen wir natürlich auch auf die Bauten schauen. Wo wurde denn angebaut, verändert, umgebaut? Was sind denn die Aufgaben, die auf uns zukommen?
Die Ausstellung zum Frankfurter DAM-Preis 2020 zeigt diverse junge Büros, die sich dieser Nachhaltigkeitsdimension bewusst sind. Dass der TAZ-Neubau in Berlin unter die 5 Finalisten kam, hat allerdings eher mit der seismografischen Neubestimmung der Architektur zu tun. Wie baut man also ein Haus mit Büroflächen, wenn die Zukunft des verlegerischen Gewerbes so unsicher ist wie heute? Die Antwort heißt Netzstruktur, Werkstattatmosphäre, Räume für eine Vielzahl unterschiedlicher Arbeitsformen. Unsere gesellschaftliche Zukunft ist ungewiss. Die Architekten versuchen trotzdem, sie zu bauen.
Ein Bericht von Rudolf Schmitz war das. Die Kulturmeldung fehlen, Susanne Lurwig hat sie.
Frankfurt ist ja gerade städtebaulich in aller Munde. Unter anderem der beschlossene Abriss der städtischen Bühnen sorgt nach wie vor für eine kontroverse Debatte. Denn immerhin wird mit dem 60er-Jahre-Bau auch das von vielen geschätzte gläserne Foyer mit abgerissen. Das sei schade, sagte der Architekt Arno Lederer den Kollegen von Deutschlandfunk Kultur. Dennoch plädiert er für einen Neubau. Nicht nur wegen der erwarteten 800 Millionen für eine Sanierung, sondern Lederer sieht im Neubau auch eine Chance für die Kultur, sich durch neue, herausragende Gebäude in die DNA der Stadt einzuschreiben.
Wenn man so eine Stadt anguckt wie Frankfurt, die ja dominiert wird von immer neuen Hochhäusern, die zum Teil sehr gut sind, wo die Banken sozusagen das Bild der Stadt bestimmen, finde ich gut, wenn umgedreht die Kultur da mitzieht und auch Häuser baut, die dann so sind, dass sie nachhaltig von ihrer Ästhetik her sind. Und das kann man jetzt von dem bestehenden Theater nicht unmittelbar behaupten.
Eines der bekanntesten Gebäude Frankfurts, die Paulskirche, wird heute zu einer Art Event-Location. Denn die zweite Staffel der im Bankenmilieu angesiedelten Fernsehserie Bad Banks feiert in der Paulskirche Premiere. Kritik kam unter anderem von den Grünen, die Paulskirche für eine Filmveranstaltung zu öffnen. Der SPD-Oberbürgermeister von Frankfurt versichert aber, es handle sich um eine Ausnahme. Ohnehin ist es fast ein wenig erstaunlich, dass die Premiere in Frankfurt stattfindet, spielen doch die meisten Teile in Berlin. Und genau dort ist ja inzwischen auch der ehemalige Frankfurter Traditionsverlag Suhrkamp angesiedelt. Suhrkamp, wir haben berichtet, hat die Veröffentlichung des neuen Buches von Uwe Tellkamp verschoben. Die Gründe sind unbekannt, die Spekulationen umso wilder und schon machen Befürchtungen die Runde, das Buch könne gar nicht publiziert werden, weil Uwe Tellkamp politisch und im Zweifel auch im Roman zu weit nach rechts gerückt sei. Die Zeitung Die Welt hat deutsche Intellektuelle gefragt, wie sie die Entscheidung beurteilen. Der Philosoph Rüdiger Safranski hält es für erbärmlich, sollten tatsächlich Tellkamps politische Gesinnungen den Ausschlag gegeben haben. Die Schriftstellerin Nora Bosson findet Unterstellungen vorab unlauter und der ehemalige Chef des Kiepenheuer und Witsch Verlags Helge Malchow sagte schlicht, es soll ein neues Buch von Uwe Tellkamp 2021 geben, schön. Was anderes habe Suhrkamp nicht gesagt und so lange sollten wir uns mit Büchern beschäftigen, die schon da sind. Die Oscars, die sind noch nicht da, sie werden erst in einer Woche verliehen. Zu den Vorboten zählen die Auszeichnungen der Autorengilde. Und gewonnen hat das südkoreanische Gesellschaftsdrama Parasite, und zwar den Preis für das beste Originaldrehbuch. Und zum besten adaptierten Drehbuch erklärte der Verband die Nazi-Satire Jojo Rabbit. Beide Filme sind übrigens auch Oscar-nominiert.
Die Kulturmeldung waren das mit Susanne Lurwig, Michael Köhler. Dank für Ihr Interesse an dieser Ausgabe von Kultur heute. Gleich die Nachrichten ausführlich, dann wie gewohnt die Informationen am Abend. Ein Thema dort unter anderem ein Bericht aus der Südpfalz-Kaserne in Germersheim über die Rückkehrer aus Wuhan. Ihnen einen guten Abend, ein schönes Wochenende.